Hi Diana, wir beide haben ja Schwestern, aber ich finde auch für alle anderen ist die heutige Folge zum Thema Schwestern spannend. Sie befasst sich nämlich auch mit der Frage, wie unsere Rolle in der Familie und zueinander auch von gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen geprägt ist. Hör mal rein und jetzt noch ein kleiner Nachtrag in eigener Sache. In den Shownotes findet ihr, liebe Hörerinnen, auch einen Link zur Anmeldung für den Brigitte-Newsletter namens Saisonwechsel, den ich jeden Freitag mit meiner Kollegin Andrea Berning schreiben und bestücken darf. Würde mich natürlich total freuen, wenn ihr mal reinschauen mögt. Und jetzt geht's zur Folge.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit
Professor Dr. Corinna Onnen, ihres Zeichens Sozialwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Familiensoziologie und Gender Studies. Mit ihr will ich heute über das Thema Schwestern sprechen, zu dem sie geforscht hat. Also zu einer Konstellation, in der mindestens zwei Frauen aus einer Herkunftsfamilie stammen, die eben Schwestern sind. Mich interessiert dabei vor allem, wirken in einer solchen Konstellation Frauenbilder, die in der Gesellschaft vorherrschen? Und wenn ja, wie? Wie viel Freiheit oder Unfreiheit liegt in der Rolle und Position, die wir als Schwestern innerhalb der Familie wählen? Und was heißt das für unsere Töchter, so wie sie denn haben? Willkommen, Frau Onnen.
Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich darf Sie Frau Onnen nennen. Sie haben extra gesagt, lassen Sie die blöde Titelei weg. Ja. Ich sag's nur mal, damit sich jemand nicht gestört fühlt. Ja. Und das machen wir sehr gerne. Warum haben Sie sich dem Thema Schwestern in Ihrer Forschung überhaupt zugewandt?
Meine wissenschaftliche Geschichte kommt aus der Familiensoziologie. Man kümmert sich also in der Familiensoziologie um die Wirkmächtigkeit von Familie in Gesellschaft, Familie als Institution. Ja. Und da gehören natürlich Beziehungen dazu. Hinzu kam bei mir zur Familiensoziologie der Fokus auf Geschlechterforschung. Und da hat man natürlich die verschiedenen Machtbeziehungen zwischen Geschlechtern. Und da lag es halt nahe, sich auf die Schwestern zu fokussieren, weil die gehören zur Familie, die gehören in die Gesellschaft, die gehören zur Geschlechterforschung und schwupps ist man am Thema.
Man könnte ja meinen, in Familien bilden sich die Rollen, die man einnimmt durch die Position heraus, die man hat. Also erstes oder zweites Kind, Sandwich, man kennt diese ganzen Sprüche. Inwieweit stimmt das oder auch nicht?
Man kann einfach niemals pauschal sagen, das stimmt oder das stimmt nicht. Es stimmt alles immer irgendwie ein bisschen, aber wir haben es ja immer mit Netzwerken und Beziehungsgefügen zu tun. Und wenn man sich einfach eine Biografie von einer Person anguckt oder einen Lebenslauf innerhalb einer Familie, dann ist man, wenn man das erste Kind von Eltern ist, ja schon mal abhängig von dem Alter der Eltern, der Erfahrung der Eltern und ähnliches. Mhm. Und ein erstes Kind ist grundsätzlich in einer Familie Neuland, also bei einem Paar. Die wissen ja noch gar nicht, wie sie mit dem Kind umgehen sollen. Und dann kommt es ja immer darauf an, wie das Elternpaar oder die Eltern oder die Mutter, Vater sich um dieses Kind kümmert. Beim zweiten Kind kann man schon sagen, es gibt so ein bisschen Routine, man hat ja ein bisschen mehr Erfahrung. Und daraus leiten viele Forschungen und Forschungsperspektiven halt auch eine Position im Lebensverlauf heraus. In der soziologischen Forschung haben wir das nicht feststellen können, dass es da einen Unterschied gibt. Also sowas wie man so landläufig sagt, die Erstgeborene ist immer die, die sagt, wo es lang geht und die Letzte muss immer mitlaufen oder ähnliches. Das können wir in der Forschung nicht feststellen. Es gibt solche Konstellationen, aber das ist unabhängig vom Geschlecht. Und auch von der Geburtsreihenfolge.
Was ist denn jetzt abhängig vom Geschlecht? Was waren Ihre Annahmen, als Sie begannen zu forschen, sich mit dem Thema Schwestern zu befassen? Und inwiefern haben die sich bestätigt oder eben nicht bestätigt?
Ja, ich habe mit einer Kollegin gestartet in einem ganz normalen Gespräch beim abendlichen Essen gehen. Das ist eine Literaturwissenschaftlerin, die gerade auf dem Plan hatte, sich um die große Weltliteratur zu kümmern und sich ärgerte, dass dort immer Schwestern genannt wurden. Mhm. Und wir sprachen so drüber, worüber man eigentlich Artikel schreiben könnte oder Bücher schreiben könnte und so weiter und stellten dann fest, dass es da ein Desiderat gibt aus dieser gesellschaftswissenschaftlichen Perspektive. Und dann habe ich mir, so wie das in der Soziologie üblich ist, angeguckt, was die Fakten sind, was man findet an Zahlen und Daten und dann auch an Forschungsergebnissen. Und dann bin ich davon ausgegangen, dass das wohl irgendwie zu sein hat, dass immer Erstgeborene mehr wüssten oder die Leitpferde in der Familie sind. Und habe dann mit soziologischen Annahmen gecheckt, ob das immer stimmt und habe praktisch geguckt, ob es abhängig ist, wenn so etwas stimmen würde, ob der Altersabstand zum nächsten Geschwister irgendwie eine Rolle spielt oder ähnliches. Also habe ich eigentlich versucht zu gucken, ob das auf einer breiten gesellschaftlichen Basis stimmt, was individualpsychologische Erkenntnisse zeigen. Und da stellte ich schon fest, dass wir einmal die Annahme ergänzen müssen, es gibt gar nicht so viel Schwesternbeziehungen, weil es gar nicht mehr so viele Kinder gibt in den Familien. Und dann habe ich mir die Eltern angeguckt und festgestellt, dass denen das im Prinzip im ersten Umgang mit dem Kind, wenn es gerade geboren ist, egal ist, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, vom erzieherischen Umgang oder vom Impact, was so ein Elternpaar auf die Kinder gibt. Und dann hatte ich ein Problem im Diskurs wieder mit dieser Kollegin, weil das, was in der Literatur stand, so überhaupt nicht auf die Realität passte. Ja, und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, mir diese Beziehung mal anzugucken.
Der Unterschied zwischen dem psychologischen und dem soziologischen Impact, der erschließt sich wahrscheinlich nicht jedem, wenn man denkt, okay, ja, aber wenn es psychologisch stimmt, wieso stimmt es dann soziologisch nicht? Was ist da der Unterschied?
In der Psychologie kümmert man sich um das Individuum, also den Menschen an sich. Wie wirkt alles Mögliche in der Welt auf die Person? Die steht im Fokus. In der Soziologie interessiert im Prinzip der Mensch nicht alleine, sondern es interessiert, wie sich Mensch in der Gesellschaft verhält. Da interessiert die Gesellschaft und die bildet sich auch aus ganz vielen Menschen. Und da sind natürlich die einzelnen Personen, die die gesamte Gesellschaft bilden. Also ist der Fokus völlig umgedreht und das Individuelle in der soziologischen Perspektive spielt sich nur wieder, weil es auf die Gesellschaft wirkt.
Und wie haben Sie das dann erforscht, wie Frauen, die Schwestern sind, sich in der Gesellschaft verhalten und was waren Ihre Ergebnisse?
Also ich habe eine Studie durchgeführt oder mehrere Studien und habe in der ersten mal geguckt, ob ich überhaupt Schwestern bekomme, die Auskunft geben möchten über ihre Beziehungen. Und dann haben wir Interviews geführt. Also mal, wenn ich wir sage, hängt da ein Team hinter, man kann nicht alleine forschen, deswegen. Und diese Interviews ausgewertet. Und da habe ich schon festgestellt, dass sehr stark wirkmächtig Gesellschaftsbilder sind, wie man sich als Schwester zu verhalten hat.
Okay, da sind wir.
Genau, da stellst du also irgendwas fest, was die Schwestern behaupten, als Schwester habe ich dies oder das zu tun. Und da sagte ich, gut, das kann ja eine Schwester an sich behaupten, aber wird ein Bruder vielleicht auch tun?
Genau, das wäre meine erste Frage, ja.
Genau, das sind unsere Kontrollgruppen, die wir dann haben. Und dann habe ich Brüder befragt und festgestellt, dass die irgendwie anders auf Gesellschaft reagieren. In der dritten Studie habe ich dann gedacht, es kann eine Abhängigkeit geben zwischen dem Altersabstand der Schwestern und vielleicht auch noch, ob ein Bruder dazwischen gibt. Also die Konstellation Schwester, Bruder, Schwester könnte anders sein als Schwester, Schwester. Und dann Schwester mit Abstand zur kleineren Schwester, 20 Jahre, hätte vielleicht auch einen Unterschied. Und das habe ich dann in Folgestudien mir weiter spezifisch angeguckt. Wie mit einer Lupe müssen sich das vorstellen, guckt man denn die einzelnen Gruppen sich an und fragt wieder neu nach.
Naja, also aus meiner laienhaften Sicht hätte ich jetzt vermutet, dass von einem älteren Bruder auch erwartet wird, bestimmte Dinge aufgrund der gesellschaftlichen Männerrollen, die die Gesellschaft zur Verfügung hält. Aber Sie sagen, das ist ein bisschen anders. Bei den Frauen ist es deutlicher zu sehen. Inwiefern?
Einmal vielleicht noch zur Klärung. Die Gesellschaftsbilder, auf die kommen wir ja vielleicht gleich noch, haben eine Frau anders im Fokus, was eine Frau zu tun oder zu lassen hat, als ein Mann. Und das spiegelt sich natürlich auch bei kleinen Kindern wieder und bleibt in der Geschwisterkonstellation auch ein Leben lang. Aber wie die Frauen, das stellte sich dann in unserer Forschung heraus, mit diesem Bild umgehen, ist anders als die Männer. Also in der Geschwisterbeziehung. Eine große Schwester verhält sich zur kleinen Schwester anders als der große Bruder zum kleinen Bruder oder der große Bruder zur kleinen Schwester.
Das heißt, wenn ich das richtig höre, was Sie sagen, dann neigen die Frauen dazu, diese ihnen zugeschriebenen Rollen anzunehmen.
Ja. Sie nehmen sie an, hadern unter Umständen ihr ganzes Leben damit, aber sie werden es nicht los. Selbst wenn sie mit den Schwestern und Müttern und Tanten, Vätern und wer auch immer in der Familie sonst sich noch aufhält, wenn sie mit denen gebrochen haben, sie werden diese Bilder nicht los.
Okay, jetzt müssen wir zu den Bildern.
Genau. Ich mag nicht sagen, dass das ein Ergebnis der Forschung ist oder die Forschung sich selber verifiziert. Diese Aussage, die Sie auch in der Anmoderation ein bisschen haben anklingen lassen, dass es eine Bedeutung gibt in der Geschwisterkonstellation. Das ist schon ein Ergebnis dieser Gesellschaftsbilder. Das, was ich versucht habe zu erklären mit den Eltern, wie die auf die Kinder eingehen. Jetzt stellen wir uns das vor. Eltern kriegen ein erstes Kind, das ist ein Mädchen, und sie verhalten sich grundsätzlich im eigenen Bewusstsein neutral den Kindern gegenüber. Selbst wenn sie im tiefsten Innern einen Jungen möchten, jetzt wird ein Mädchen geboren, oder andersherum, im eigenen Bewusstsein der Eltern verhalten sie sich neutral. In der wissenschaftlichen Analyse wirken schon beim Umgang mit den Kindern auch heute geschlechtsspezifische Unterschiede. So, und jetzt weiß man nicht genau, das kriegt auch die Tiefenpsychologie nicht so klar hin. Sie haben Vermutungen, aber Jetzt weiß man nicht so genau, wie das bei der Schwester ankommt. Mhm. Und jetzt kommt in unserem Beispiel das zweite Kind. Eltern haben wieder Vorstellungen. Ist egal, was für ein Geschlecht, Hauptsache gesund und im tiefsten Innern vielleicht doch die Vorstellung. Jetzt kommt das zweite Kind und das ist jetzt eine Schwester. Dann wirken diese weiteren Bilder, wie hat sich große Schwester zur kleinen zu verhalten? Muss sie besonders vorsichtig sein, besonders aufmerksam, mitfühlend, diese ganzen Zuschreibungen, bemutternd, all diese Sachen, die weibliche Zuschreibungen kriegen.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro. Oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist. Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Den Menschen selber ist das nicht klar. In der Retrospektive, und ich habe ja nur mit meinem Team die Schwestern befragt, wie haben sie das empfunden? Wie ist ihre Wahrnehmung? Ne? Weil wir davon ausgehen, dass die Wahrnehmung, die ich habe über eine Beziehung auch leitet, wie ich weitere Beziehungen ausgestalte und wie ich mich überhaupt verhalte. Also, wie geht jetzt die älteste Schwester um? Und dann kriegten wir solche Aussagen von den älteren Schwestern, dass sie gesagt haben, ja, mit dem Moment, wo meine kleine Schwester da war, ist doch klar, dass ich mich gekümmert habe und ich war froh, dass ich meine ungeliebte Puppe loswerden konnte, die konnte ich ihr geben und so weiter. Oder ich habe wahrgenommen, dass meine kleine Schwester meine Sachen nachtragen musste, diese blöde Jeans, passte ihr nicht oder sonst was für Geschichten. Und das kriegt man immer in Beziehungen. Die Älteren nehmen die Beziehung zu den Kleinen wahr, unterschiedlich, bei den Frauen stärker bemutternd als bei den Jungs, also bei den Männern.
Und Ihre These, die folgt aus dem, was Sie da erforscht haben, wäre eben, dass das häufig schon gefärbt und geprägt ist durch das, was man von ihnen erwartet. Also das Mädchen muss lieb sein und sich kümmern und der Junge, keine Ahnung.
Ganz genau, der Junge kann seinen eigenen Weg gehen. Und er muss seinen Bruder mitnehmen, auch wenn er älter ist, muss er sich natürlich um den jüngeren Bruder kümmern. Oder der Kleinere das machen, was der Größere will oder sich drüber wegsetzen oder solche Geschichten. Das sind ja auch Bilder. Die wirken in den Männerbeziehungen aber nicht so stark. Auch in den Erzählungen der Männer nicht. Was wiederum auch ein Zeichen eines Gesellschaftsbildes sein kann.
Ja, das wollte ich gerade sagen, denn das wäre meine Lesart von Feminismus, dass er eben nicht nur Frauen betrifft, sondern auch Männer.
Natürlich.
Weil die natürlich auch in diesen Rollen festklemmen. Das muss jetzt irgendwie der tapfere Indianer sein und keine Ahnung, was immer das für ein Scheiß ist.
Ja, ja, wir haben da die Bilder, die Sie eingangs erwähnt haben, Frauenbilder hatten Sie gesagt, aber auch Männerbilder, Beziehungsbilder, Gesellschaftsbilder, Elternbilder, diese Bilder, wie die Gelatine in der Luft, laufen die mit und prägen unser Verhalten. Und nur wenn man sich dessen bewusst ist, kann man ja was ändern, sonst ändert man ja nichts.
Das eine ist ja das Bild des kümmernden Mädchens. Das zweite ist ja dieses, was immer mitschwingt in allen gesellschaftlichen Narrativen, die weibliche Konkurrenz. Ja, die weibliche Konkurrenz in Schwesternbeziehungen, inwiefern unterscheidet sie sich von männlicher Konkurrenz in Brüdernbeziehungen? Also was haben Sie da herausgefunden zu diesem Konkurrenzthema?
Auch da eine ganz klare Abhängigkeit. Konkurrenz entsteht in beiden Beziehungen nur dann, wenn von außen eine Anforderung kommt. Also sagen wir so, es entstünde keine Konkurrenz, wenn niemand sagen würde, einer ist besser oder schlechter. Wir akzeptieren euch so, wie ihr seid. Mit dem Moment, wo aber jemand sagt, na, die Schulnoten könnten mal besser werden oder guckt ihr Schwester oder Bruder an. Dann entsteht sowas wie, ich muss mich vergleichen. Das scheint ein menschliches Gefühl zu sein, dass man sowas machen möchte. Aber das ist wiederum soziologisch uninteressant. Soziologisch interessant ist dann ja nur, wie das bei den Menschen ankommt und wie sie darauf reagieren. Und da haben wir eben Unterschiede festgestellt, dass die Schwestern stärker Konkurrenz annehmen mögen als Brüder.
Vielleicht sogar müssen, weil sie sonst nicht klarkommen, ne? Weil sie eh abhängig sind von Gunst.
Sie hatten eben Feminismus erwähnt, der betrifft natürlich alle Geschlechter. Das ist keine Frauengeschichte, Feminismus, das wäre ja noch ganz lustig. Und da haben wir auch in dieser Studie, wie in sonst familiensoziologischen Studien auch eben festgestellt, dass die äußeren Anforderungen an Geschlechtsrollenbilder, an Geschlechterbilder und eben auch an Frauenbilder im Laufe der Zeit ziemlich stark gewachsen sind und ziemlich stark an Frauen herangetragen werden. An Männer werden auch Geschlechtsrollenbilder herangetragen. Die werden aber in der Ausgestaltung, was mache ich mit dem Bild, wenn ich jetzt so sage, mal allein gelassen. Bei den Frauen gibt es klarere Richtlinien, die sie dann viel, viel stärker unter Druck setzen.
Plus sie haben das Östrogen, mit dem sie natürlich sowieso gerne in Einklang sein wollen mit ihrer Umwelt, was die Sache nicht gerade vereinfacht, wenn man sich freischwimmen will.
Ne? Ja, das ist das Biologische. Das ist ja nicht soziologisch, aber das spielt natürlich beim Individuum noch eine Rolle. Da haben Sie recht.
Sie haben gesagt, viele Frauen, mit denen Sie gesprochen haben, die kämpfen ihr Leben lang gegen diese Rolle.
Ja.
Wie hat sich das geäußert? Was haben die gesagt?
Also ich habe so ein paar Szenen mir nochmal vor Augen geführt und nochmal in den Interviews nachgelesen. Eine Frau da drin, es ist eine ganz fest im Leben stehende Mit-60erin gewesen, die eine 5 Jahre jüngere Schwester hatte und die jüngere Schwester hat Karriere gemacht in der Politik. Und diese jüngere Schwester kam durch diese politische Karriere in den öffentlichen Fokus, auf Bilder, in Zeitungen und sonst was. Und die ältere Schwester natürlich nicht, weil sie nicht diese Karriere gemacht hat, nicht so im journalistischen Fokus auch war. Und wir haben das Interview mit der Älteren geführt und die hat ganz furchtbar gelitten unter der Omnipräsenz der jüngeren Schwester. Und wir kriegten in den Interviews dann immer solche Aussagen zu hören, wie eigentlich hätte ich ja viel mehr leisten müssen. Eigentlich hätte ich ja die Karrierefrau sein müssen. Und diese Frau hatte, also wenn man es einfach nüchtern und nackt vergleicht, genauso eine Karriere, war aber nicht im öffentlichen Fokus. Und darunter hat sie ganz furchtbar gelitten. Das ist ihr ganzes Leben gewesen. Mit dem Moment, wo die Kleine in die Sichtbarkeit kam, fing die andere an zu leiden. Und das hat dann dazu geführt, dass diese Mit-60erin, die Ältere, den Kontakt abgebrochen hat zur Jüngeren.
Aber Ihrer Annahme nach, wenn ich es richtig verstehe, war das so, weil sie dachte, sie muss als ältere Schwester performen.
Ja, ganz genau. Sie muss performen. Sie muss diejenige sein, die den Weg vorgibt. Sie ist diejenige, die die Familie vorm Untergang rettet, weil Familie nach außen zeigen kann, wir haben hier eine tolle. Und jetzt war in ihrer Wahrnehmung praktisch, wie ich das mal alltagssprachlich sagen kann, war die Ältere die Versagerin, weil die nicht so berühmt war. Und Berühmtheit halt definiert daran,
wie sichtbar.
Ja, genau, wie öffentlich sichtbar man ist.
Da würde ich aber jetzt mal ebenso als Laie sagen, das würde einen älteren Bruder auch nerven, oder?
Nee, haben wir nicht. Ich habe gesucht, ob ich eine ähnliche Konstellation finde und natürlich gefunden, weil deutlich mehr Männer auch in der Politik gibt, die ältere Brüder haben. Nein, die konnten da viel besser mit umgehen. Da haben wir ein Pendant gefunden, also praktisch eine Kopie. Das ist immer das Schöne, wenn man sich Gesellschaft anguckt. Man denkt immer, man wäre so einzigartig, ist man dann gar nicht. Und wir haben praktisch ein Pendant im Lebenslauf gefunden, was völlig anders. Da war der Große froh, dass der Kleine den ganzen Mist macht, den ganzen Müll auf sich nimmt und dass er sein eigenes Ding ziehen kann. Und diese Parallelen haben wir dann auch bei jüngeren Schwestern gefunden, bei Studentinnen zum Beispiel, Studentinnenpaaren. Und das zieht sich halt durchs Leben.
Und diese Rolle des Sich-Kümmerns?
Haben wir auch bei vielen gefunden. Ich habe mich zu kümmern und das zeigte sich dann immer so schön analytisch sichtbar, wenn die älteren Schwestern mit diesem Kümmernbild aufgewachsen sind, das auch für sich angenommen haben und dann selbst keine Kümmerobjekte bekommen haben. Also selber keine Kinder bekommen haben oder keine Tiere oder keine Pferde oder was die alles da so interessiert hat. Wenn da einfach nichts war, wo sie praktisch den ganzen Kümmerfokus drauflegen könnten, wenn wir es mal so sagen. Aber die kleineren Schwestern wiederum Kinder hatten. Dann haben wir zwei Extreme analysieren können. Auf der einen Seite die dann die Tantenrolle dermaßen angenommen haben und sich sehr, sehr stark in die Tante hineinfokussiert haben, dass man, würde man neutral drauf gucken, nachfragen, wer ist eigentlich die Mutter und wer ist die Tante? Und im anderen Fall, dass sie dann in karitative Bereiche gelenkt haben, also indem sie in Schulen mitgearbeitet haben oder irgendwelche Lesehilfen in Kindergärten oder so gemacht haben.
Wobei, so wie ich es verstehe, Ihre Lesart jetzt eben die einer Soziologin ist, aber da könnte man jetzt auch als Psychologin sagen oder als biologistisch unterwegs sein, der Mensch, naja, das sind halt die Östrogene. Sie können halt nicht anders. Das ist, ja, jetzt kommen Sie in Fahrt.
Natürlich gibt es Östrogene und sonst was, aber es wird total überbewertet im Verhalten. Wir reden ja hier von Verhalten. Ob ich mich kümmere ums Kind oder ob ich mich nicht kümmere, ob ich eine Beziehung zur Schwester eingehe oder zum Vater oder zur Mutter, das ist ja ein gesellschaftliches Konstrukt und nichts mit Östrogenen oder so, nichts Biologistisches. In unserer Gesellschaft, wir laufen ja einfach so fröhlich durch unser Leben. Wir machen das, was wir gut finden, wir tun das hoffentlich, was uns gut tut, was uns weiterbringt. Wir essen, trinken, schlafen, all diese ganzen Sachen, das machen wir einfach und fühlen uns gut dabei, hoffentlich. Dass das Ganze ein gesellschaftliches Konstrukt ist, das ist uns ja nicht klar. Das wird ja erst in der Analyse klar. Und wenn wir dann solche Aussagen machen, wie so, man hat sich zu kümmern oder wir müssen als große Schwester die Kleine irgendwie Huckepack nehmen, wir haben uns, weiß der Himmel, die Kleidung zu teilen und wir müssen lieb sein und brav und ordentlich und all diese ganzen Sachen, das ist gesellschaftlich. Und in unserer Gesellschaft funktioniert das so und in anderen Gesellschaften anders. Und wenn man dann mal rüberguckt in Gesellschaften, die uns von der Struktur ganz fremd sind, dann nehme ich immer ganz gerne eine Ethnie in Madagaskar. Das sind die Naya und die gehen davon aus, von dieser Grundsatzfrage, wer gehört eigentlich zu mir, wer gehört eigentlich zur Familie? Da gehen die davon aus, dass die Einzige, die weiß, ob die Kinder direkt von ihr sind, ist ja eigentlich nur die Mutter. Der Vater spielt gar keine Rolle. Man hat irgendwo einen Erzeuger. Das heißt, bei solchen Gesellschaften sind die engen Geschlechterbeziehungen, die wir bei uns voraussetzen, schon mal egal. Und wenn man da fragt, was ist eigentlich wichtig für die Kinder, dann ist es bei denen die Versorgung der Kinder, wie bei uns ja eigentlich auch. So, bei denen ist es also auch die Versorgung, aber nicht gekoppelt an den Erzeuger dieser Kinder. Und wenn man dann guckt, alles, was bei uns in der Gesellschaft eine Rolle spielt, wer gehört zusammen, wer erbt, wer vererbt und all diese ganzen Regelungen, dann sehen wir, dass es eine gesellschaftliche Einigkeit herrscht bei uns. Bei diesen Naya zum Beispiel sagen die, die Brüder sind verantwortlich, weil meine Mutter weiß, dass ich ihr Kind bin und die weiß, dass meine Brüder auch ihr Kind sind. Das ist absolut sicher. Und somit haben die Brüder sich für meine Kinder mitverantwortlich zu zeigen. Und da ist die Gesellschaft und Verwandtschaft und Beziehung ganz anders aufgebaut. Und wenn man sich solche Bilder ab und zu mal vor Augen hält, dann kriegt man das viel leichter hin, dass das, was wir hier machen, Konstruktionen sind. Das sind Erfindungen, die unsere Welt regeln, wie sie regeln. Und dann sind wir weg von Östrogen.
Also meine persönliche Lesart dieser Umstände ist, dass sie total recht haben und dass Hormone eine Rolle spielen.
Ja, klar.
Nicht entweder oder, sondern und. Denn genau. Ich glaube, viele Frauen in dem Alter, die uns hören, spüren ja gerade, wenn das Östrogen zum Beispiel nachlässt, dass eben genau dieses Gefühl von ich muss mich kümmern und ich muss es allen recht machen, radikal schwindet, weswegen sich alle ziemlich umschauen in den Familien.
Ja.
Und ich glaube, spätestens da merkt man, upala, könnte doch irgendwie was damit zu tun haben, wie sehr ich mich angepasst habe, ne? Oder wie willens ich war, ein Bild anzunehmen,
sagen wir mal so. Ich bin völlig ihrer Meinung, dass die Östrogene eine Rolle spielen. Aber es gibt ja auch noch eine weitere These, die unterstützt die Aussage. Also ich habe in einem Alter von irgendwas, 45, 50, einfach keinen Nerv mehr, dieses ganze Kümmern zu machen. Das kann ja auch sein, ich habe das jetzt 30 Jahre lang gemacht oder 40 oder mein ganzes Leben lang. Jetzt reicht's mal. Ich will nicht mehr. Und da spielen eben diese Bilder eine Rolle. Wenn Gesellschaft so aufgebaut ist, dass Frau sich zu kümmern hat, Mann auch. Aber Frau ist immer im Fokus bei allem Feminismus. Das dürfen wir nämlich überhaupt auch nicht vergessen. Wir stehen heute in den Erwartungen an Frauen, wenn ich das mal pointieren darf, schlimmer da als vor 30 oder 40 Jahren, weil die Erwartungen viel, 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 viel strenger sind, viel strammer geworden sind. Also das Korsett
viel komplexer.
Ja, aber das Korsett viel enger geworden ist und dann auch von vielen Frauen getragen werden, die sich dieser Sache nicht bewusst werden.
Musterbildungen sind ja auch neurologisch nachvollziehbar, um die Welt einfacher zu machen, ja? Also um Komplexität zu reduzieren fürs Gehirn, für uns alle. Was wäre denn in der komplexen Welt, wo die Frauen auch noch arbeiten sollen, dann sollen sie aber trotzdem noch lieb sein, aber trotzdem noch tough und es wird im Grunde immer mehr, man fühlt das ja als Frau. Was wäre denn Ihr genderneutraler Vorschlag, um Komplexität zu reduzieren, auch in diesen Schwesterbeziehungen, mit denen wir ja gestartet sind?
Also ich habe das aus ganz, ganz vielen Perspektiven angeguckt, die Familienbeziehungen untereinander. Und egal wie man drauf guckt, welche Beziehungskonstellation man sich anguckt, stolpert man immer stärker auf Machtbeziehungen, also auf Machtgefälle in irgendeiner Weise. Und Macht wird ja definiert, als einer drückt dem anderen da seine Meinung auf. Und das ist ganz unabhängig davon, welche Menschen man da vor der Nase hat, ob es nur Männer sind oder nur Frauen. Und diese Beziehungen ziehen sich durch, auch in die Schwesternbeziehungen. Aber dieses richtig große Wirksame sind die Frauenbilder. Und die ordnen dann natürlich auch mehrere Frauen untereinander, also bis zu den Schwestern. Das Anstrengende da drin ist wahrscheinlich, dass wir uns nur die Beziehungen angucken, unabhängig vom Geschlecht. Und dann stellen wir Beziehungen fest, wo eine Person vielleicht stärker dominiert als eine andere. Also das Geschlecht einfach weglassen. Und ganz interessant war das, das machen viele Kolleginnen und Kollegen in der Familiensoziologie, dass sie eben diese Rahmen, die die Familie konstituiert, mit anschauen. Also manchmal einen Fokus auf den Arbeitsmarkt legen und manchmal auf Bildung und so weiter. Und wenn man sich den Arbeitsmarkt anguckt, dann machen wir das eigentlich auch schon seit zig Jahren, also eigentlich immer schon. Und wenn man sich den Arbeitsmarkt mit anguckt, dann haben wir ja diese Arbeitsgesetze, die Freistellung, das jetzt, was ab Januar 24 läuft, diese Krankmeldung, wenn das Kind krank ist, müssen die Eltern sich nicht mehr beim Arzt vorstellen und sagen, mein Kind ist krank, ich werde krankgeschrieben. Das wird ja alles peu à peu weggenommen. Soziologisch ist dann das Spannende, was passiert? Arbeitsmarkt wird formal nach außen liberaler, es betrifft Frauen und Männer und so weiter. Was passiert unterm Strich oder unter dem Teppich? Dann sieht man, dass Frauen sich angesprochen fühlen. Wir haben selbst bei Leuten, die denselben Beruf haben, die gleichen Studienerkenntnisse wie 1960, genauso wie heute. Elternpaare, wo beide den gleichen Beruf in derselben Firma haben, reagieren die Frauen auf Bedürfnisse von Kindern. Und das haben wir heute ganz genauso. Heute gedeckt liberal, modernes Arbeitsleben, moderne Arbeitswelt. Und wir stellen nach wie vor fest, die meiste Elternzeit nehmen die Frauen. Sie sind diejenigen, die auf Karriere verzichten. Sie sorgen dafür, dass das Heim gemütlich wird. Sie kümmern sich, wenn irgendwer krank ist. Die Lehrerinnen agieren. Und das ändert sich einfach nicht. Deswegen die Beziehungen angucken, nicht mehr die Menschen.
Die Hörerinnen, die uns hören, sind ja aus dieser Phase schon ein paar Jahre raus, wo entschieden wird, wer kümmert sich. Uns hören ja Frauen, deren Mütter die erste Kindergeneration nach dem Krieg waren.
Ja.
Mit ihrerseits auch innerlich verwundeten Müttern, mit völlig anderen Frauenbildern, die teilweise dann eben noch aus der Nazizeit kamen. Inwiefern, glauben Sie, wirkt das Frauenbild, das nach 1950 ja durchaus trotzdem in Bewegung geriet und das diesen Müttern ja in den 50ern quasi vererbt wurde, auf die Schwesternbeziehungen der Frauen zurück, die uns heute hören?
Also es gibt ja einmal das, was Sie gesagt haben, die Mütter aus der Nachkriegszeit. Und wenn wir uns da angucken, wie diese Mütter groß geworden sind oder wie sie dann auch erzogen haben, ist das auf der einen Ebene, dass sie selber nicht zwingend diese Empathie, die wir heute erwarten, selber an ihren Frauen gegeben haben. Also die Frauen, die jetzt irgendwie um die 50 sind, haben möglicherweise Mütter, die selber nicht von den eigenen Müttern Empathie und Ähnliches erfahren haben.
Das wurde ihnen ja aberzogen in der Nazizeit auch. Ne?
Ganz genau, das wurde aberzogen und die hatten auch andere Sorgen. Die konnten sich vielleicht gar nicht so intensiv um die Kinder kümmern, weil sie überleben mussten oder in der Nazizeit oder in Kriegsgebieten überleben mussten. Da kann man sich nicht nur rund um die Uhr ums Kindeswohl kümmern. Es geht einfach nicht. Also Empathie aberzogen ist auch ganz gut, wenn ringsrum alles stirbt und so, wenn man dann nicht so emotional drauf ist. Also das kann man sich alles ganz gut vorstellen, dass das klug ist. Und jetzt kommt diese Nachkriegszeit sowieso für die Familien, die Rückbesinnung auf das Private, auf das Schönmachen und diese klaren Rollenvorschriften. Da waren ja auch nicht alle Mütter mit einverstanden. Das dürfen wir uns ja auch nicht vormachen. Und dann kommen daraus die Kinder, die jetzt diesen Podcast hören. Die sind ja eigentlich auch wieder, ja, wenn ich es jetzt mal ganz drastisch sage, Opfer von Anfängerinnen. Da waren praktisch die Mütter Anfängerinnen in einer ruhigen Zeit, in der Nachkriegszeit, einigermaßen ruhig. Es kommen jedenfalls keine Bomben mehr. In einem Bild, wo alles sich um die Familie zu drehen hat, in einer Situation haben die sich wiedergefunden, wo sie zwar Ruhe hatten, aber vielleicht nicht ganz so glücklich waren oder Ruhe hatten und total glücklich waren, aber nicht übertragen konnten, den Umgang zum Kind, wie das die eigene Mutter mit mir gemacht hat. Wie soll ich das weitergeben? Ja. So, und die hören das jetzt. Die haben vielleicht aber auch noch die Großmütter oder Urgroßmütter, die vor dem Krieg Mütter waren. Und das konfligiert praktisch, das prallt aufeinander in den Wahrnehmungen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen hier. Und deswegen ist diese Altersgruppe, das sagen wir in der Soziologie, stellen an vielen Ebenen fest, immer die, die am stärksten trudelt. Die von 1960 bis 75 oder 80 so geboren ist vielleicht. Das sind die, die stark trudeln. Bei denen danach wird es schon einigermaßen sicherer, wenngleich sie sich auch gegen diese Frauenbilder wenden. Und die jetzt um die 20 sind, das sind dann wieder diejenigen, wenn wir das historisch einordnen, die diese Familienbesonnenheit ganz nach oben ziehen. Das sind ja noch junge Leute, die um 2000 geboren sind. Die haben eher noch so einen kollegialen, so einen schwesterlichen, brüderlichen Zusammenhalt. Da kriegen wir noch keine Unterschiede empirisch messbar, weil die einfach noch nicht, ja, sich ihrer Erwachsenenrolle, sie sind vielleicht noch gar nicht richtig erwachsen, fühlen sich nicht erwachsen.
Haben noch keine Kinder.
Kinder. Da ist noch alles relativ egalitär.
Tradieren noch nicht, ja, genau.
Doch, die Traditionen, die funktionieren schon. Das sehen wir ganz klar bei den Berufsbildern, bei Studienbildern und Ähnlichem. Und auch in Beziehung zu ihren jeweiligen Partnern oder Partnerinnen, die sie haben, dass da doch die Rollen mitgezogen werden.
Aber Sie würden sagen, dass eine Schwesternbeziehung, die eben wesentlich später entstanden ist, sicherlich eine andere wäre als eine Schwesternbeziehung, die gelegt wurde in den 50er, 60er Jahren, also von den Frauen, die uns heute hören, weil da so viele unterschiedliche Frauenbilder mitgeschwungen haben. Die Trümmerfrau, die aufbaut, die Frau, die einfach nur durchziehen muss, damit es überhaupt funktioniert, die Frau, die ihr Kind nicht nimmt, wenn es weint, nach Johanna Hara. Mhm. Also da sind so viele Frauenbilder gewesen, dass sie sagen, das verwirrt im Grunde uns Frauen, die wir sie jetzt hören, bis heute, was denn jetzt, ne, so ein bisschen. Und das belastet auch die Schwesternbeziehung.
Also ich stelle mir das immer vor, oder versuche es meinen Studierenden auch klarzumachen, als wenn diese Leitlinie, diese Familienbilder wie so ein Lineal da irgendwo laufen. Und ich muss mich in den jeweiligen Situationen anpassen. Ich muss ja ständig Entscheidungen treffen und meine Beziehung und Ordnung im Leben neu aufbauen, ein bisschen hinrücken. Also mich dichter an so ein Lineal annähern oder bewusster abkehren. Und das passiert immer, wenn wir so biografische Ereignisse haben. Sie haben ja schon gesagt, da waren die bei den jungen Leuten, die sind noch keine Eltern. Mit dem Moment, wo es so biografische Entscheidungen gibt und die sind eigentlich ganz klar definiert, also als biografische Entscheidung ist immer etwas, was man nicht revidieren kann. Also ich bin einmal Mutter, da kann ich mir nicht nächstes Jahr überlegen, ich will es nicht sein, ich bleib Mutter. Mhm. Und ich kann mir meine geschlechtliche Orientierung nicht überlegen, ich kann sagen, ich sag, welche Orientierung ich habe oder ich lasse es oder sowas. Das kann ich alles ganz feststellen und gucken. Und immer wenn uns so eine Entscheidung vor Augen steht, also ich will mit Partner oder Partnerin ein Haus bauen, sagen wir mal so.
Fundamentale Dinge. Also.
So, ganz genau. Das habe ich 30 Jahre vor der Nase, wie will ich mich eigentlich verhalten, nach welchen Kriterien orientiere ich mich? Setze ich mich jetzt für 20 Jahre fest, bis das Haus abbezahlt ist oder noch länger oder solche Sachen? Und immer wenn das eine Rolle spielt, orientieren Menschen sich an diesen Linealen und gucken, was machen die anderen. Und dann haben wir natürlich andere Einflussfaktoren. Wir haben die Region, wir haben die eigene Herkunft, das hatten wir eben schon. Wie bin ich eigentlich groß geworden? Wie ist das eigentlich zu sehen in meinem Studium? Was haben meine Studienkollegen oder Berufskollegen oder Ausbildungskollegen gemacht? Wie machen es meine Freunde, meine Clique?
Und höre ich da richtig raus? Und da wird dann die Beziehung zur Schwester auch nochmal relevant, über die wir hier hauptsächlich sprechen. Ja, also dann konsultiert man sich erneut.
Genau, dann konsultiert man sich erneut. Man guckt wieder in die Familie zurück und man guckt, was da für Erwartungen waren. Und die Erkenntnis bei den ganzen Familienbeziehungen und dann auch Geschwisterbeziehungen, die wir rausgefunden haben, ist, dass wir nur in wenigen Fällen solche Aussagen bestätigen können, wie die älteste Schwester hat zu laufen, hat vorzulaufen, die anderen haben hinterher zu laufen. Und wohl den Beziehungen, wo es drei oder mehr Schwestern gibt, da haben die mittleren Schwestern nämlich, können machen, was sie wollen. Also da gibt es keine Erwartungen an die mittleren Schwestern. Das ist eine ganze Weile ganz gut immer wieder wiederholt worden, auch von Eltern wiederholt worden. Die Schwestern sagen selber, es war egal, die dritte, da hatten wir keine Erwartung mehr dran. Gespräche mit der dritten Schwester haben dann gezeigt, nix da. Die hatte Erwartungen von beiden Seiten und fühlte sich wie so ein Sandwich.
Die dritte?
Ja, die mittlere. Also die erste hat eine klare Rolle, dass sie sich um die anderen kümmern muss. Die letzte muss das machen, was die erste sagt und die mittlere darf machen, was sie will.
Das haben Sie rausgefunden oder das ist das Gesellschaftliche, die Annahme?
Ja, genau, das ist die Leitlinie. Das sagen auch viele Studien, dass das so zu sein hat. Die haben wir nicht ein einziges Mal gefunden. Wir haben immer gefunden, dass die mittleren Schwestern gesagt haben, ja, ich weiß das, ich habe es gehört, das wurde mir immer gesagt, aber was haben Sie für eine Ahnung? Meine ältere Schwester wollte das und das von mir, die kleinere wollte das und das und dann kam Papa oder Mama noch, Tante, wer auch immer, die was anderes wollten.
Also es hat sich eben diese gesellschaftliche Annahme in der Realität der Biografien eben nicht als richtig erwiesen. Okay, ja. Gut, ich meine, was heißt das jetzt für unsere Töchter und deren Position? Was können wir als Mütter tun, um sie von diesen Mustern, die ja durchaus auch einengen, zu befreien?
Ja, und da kommt es ja auch wieder drauf an. Es ist leider alles nicht so schön einfach, wie wir es gerne hätten. Knopf abschalten und sagen, es ist nicht, das wäre schön. Also es wird ja schon auf vielen Ebenen etwas unternommen. Wir versuchen in Elternkursen, wenn die Babys unterwegs sind, schon geschlechtsspezifische Unterschiede nicht zu thematisieren, beziehungsweise so zu thematisieren, dass es keine Rolle spielt und so weiter. Wir versuchen, Frauen und Männer zu stärken, dass sie keine spezifischen Foki auf ein Geschlecht legen sollen, ihrer Kinder und so weiter. In der Theorie funktioniert das. In der Praxis wirkt die Gesellschaft. So, und wenn wir jetzt sagen, die eigenen Kinder sind 20, dann ist ja schon so viel passiert an Geschlechterbild bei diesen Frauen, bei den Kindern, bei den 20-Jährigen, das kann man ja nicht ausradieren, kann man ja nicht rauslöschen. Mhm. Wenn sie so tatsächlich ganz konkrete Muster haben oder Handlungsempfehlungen haben wollen, also da muss man einfach gucken, wo haben wir eigentlich schon dafür gesorgt, dass sich nichts ändert. Das ist vielleicht einfacher.
Naja, oder einfach das Ansprechen, ne?
Ja, also genau. Das Ansprechen, das wirklich sagen, also ich nehme immer gerne so fiese Beispiele, wo man sieht, dass man eigentlich gar nichts machen kann. Sagen wir so, wir konstruieren jetzt mal eine Familie mit zwei Kindern, zwei Töchtern und die Ältere will jetzt Literaturwissenschaften studieren und die Zweite will Französisch studieren.
VWL.
Achso. Nee, das passiert ja nicht.
Die studiert ja, es gibt schon welche. Ja,
es gibt schon welche, aber die studiert nicht Astrophysik, sagen wir es mal so. Die Zweite wird in diesen Fällen niemals Astrophysik studieren.
Wahrscheinlich kriege ich jetzt Mails mit Leuten, die sagen, doch, habe ich.
Wäre schön, bitte leiten Sie sie weiter an mich. Ich würde gern dran weiterforschen, weil da ist in der Sozialisation scheinbar etwas anderes passiert. Also wir gehen nämlich davon aus, in der Forschung, und das zeigen auch dann Massendaten, nicht nur die Interviews, sondern auch die Massendaten, dass die geschlechtsspezifische Sozialisation auf diese spezifischen Berufsfelder abzielt. Und die Berufsfelder, die, ich sag jetzt, Hardcore-Naturwissenschaften sind, wenn man das in seiner Familie drin hat und rein sozialisiert, dann haben es alle Schwestern so eine Richtung. Aber so eine Trennung, eine macht Literatur und die andere macht Astrophysik.
Selten.
Es muss sowas von selten sein, dass wir die in der Statistik einfach nicht finden. Die gibt's einfach nicht. Bei Jungs
gut,
schon.
Aber sie würden,
also bei Jungs gibt's diese Literaturmenschen selten.
Aber um es nicht sozusagen total hoffnungsfrei zu machen. Ja. Also meine Erfahrung wäre schon, dass aus dem Subtext holen und ansprechen schon eine Menge macht an Awareness, wie man so schön heute sagt.
Ja.
Um sich nicht einfach in diesen Rollen zu fangen. Darum geht's ja vor allen Dingen. Ja. Wenn sich jemand in irgendeiner Rolle wohlfühlt, wunderbar. Aber wenn man sie eben als Einengung empfindet, sowohl als Mann als auch als Frau, dann wird's eben blöd.
Es ist völlig kontraproduktiv und auch, ich glaube, auch nur theoretisch. Man kann einfach nicht sagen, da ist jetzt eine Frau, die wunderbar klarkommt in ihrem Leben, sich arrangiert hat, alles gut und sie lebt so ein Leben als Hausfrau, sag ich jetzt mal, wie in der Nachkriegszeit. Das kann ja völlig in Ordnung sein. Das ist ja nicht, das können wir ja gar nicht kritisieren. Die lebt halt so. Aber wenn diese Frau sich klar ist, warum das bei ihr so ist und warum es gut ist oder vielleicht überlegt, was sie noch hätte anders machen können oder so, aber das ist jetzt gut. Und sich dann aber damit auseinandersetzt, was es für Optionen heute gibt und wo da Gefahren für ihre Töchter sind oder auch für die Söhne sind. Und das bespricht oder einfach mal thematisiert. Ich glaube, dann sind wir schon einen Schritt weiter, denn dann haben die jungen Frauen auch eine Chance zu reflektieren, was sie machen.
Trotz Schwestern. Mehr kann nicht kommen. Ich danke Ihnen, dass Sie Ihre Studienergebnisse oder Ihre Erkenntnisse mit uns geteilt haben und hoffe, dass vielleicht die eine oder andere so eine neue Achtsamkeit da mitnimmt, um zu gucken, wie läuft's eigentlich bei uns in der Familie. Ja. Ich danke euch auch fürs Dranbleiben und Zuhören und eure netten Mails und Bewertungen auf den Plattformen. Wir freuen uns ja immer darüber. Die sind übrigens auch wichtig, damit man uns immer schön sehen kann auf den Plattformen, damit wir sichtbar werden, auch für andere. Falls ihr einen Meno an mich Flyer haben wollt, um sie bzw. ihn den Flyer natürlich nach Einholung einer Erlaubnis, zum Beispiel bei eurem Frauenarzt oder in eurer Apotheke auszulegen oder sonst wo, dann schreibt uns auch dann gern formlos eine Mail an podcast@brigitte.de. Nächste Woche ist Diana wieder dran. Bis dahin viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Tschüss, Frau Onn. Ich freue mich, dass Sie da waren.
Ja, danke.